Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern.
Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
Die Welt ist in Aufruhr. Doch Aktivistinnen geben Hoffnung. Du hörst Ganz schön laut, den Veto-Podcast mit Ninia Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Podcast des Veto-Magazins. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die sich aktivistisch engagieren, mit Menschen, die ihre Stimme erheben, um in dieser Gesellschaft etwas zum Besseren zu wenden. Heute habe ich mal wieder einen hervorragenden Gast, der so viele verschiedene Dinge macht und zu so unterschiedlichen Themen arbeitet, dass es schwierig wird, seine Arbeit in Gänze in nur einer Stunde Rechnung zu tragen. Wir versuchen es trotzdem. Er ist Podcaster, Autor, Theaterpädagoge und behandelt dabei die Themen Antisemitismus, Rassismus, Geschichte der Einwanderungsgesellschaft, Geschichte in der Einwanderungsgesellschaft, Biografiearbeit, Islamismus und Rechtsextremismus. Auf seiner Website ist zu lesen, ob Theaterworkshops mit Gefangenen im Knast oder ernste Gespräche beim Bundespräsidenten Burak geht ans Eingemachte. Ich verlasse mich drauf und damit herzlich willkommen, Burak Yilmaz.
Hallo, ich grüße dich. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich habe ja die Redaktion so ein bisschen verarscht. Ich habe dir nämlich gesagt, du heißt Yilmaz. Und das haben die mir dann einfach geglaubt.
Da waren die wahrscheinlich nicht die Einzigen.
Wie oft passiert dir das?
Sehr, sehr häufig. Also in der Regel ist es immer das Yilmaz, das schön das Z am Ende nochmal ordentlich betont wird. So.
Ja, das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Zukowski oder so halt. Ne? Das yeah. Ich glaub, im Türkischen gibt es eher so einen weichen, das sind ja eher so weiche Laute, die da sind und nicht so harte, was das Kehl und sonstige Laute.
Genau,
sind.
Genau. Also es ist jetzt nicht so wie bei Schmackofatz, dass es halt so ein richtig krasses Z ist, sondern ein sehr sanftes Yilmaz.
Jetzt muss man dazu sagen, es ist nicht das erste Mal, dass wir miteinander sprechen. Wir haben, ich glaube, vor zwei Wochen in Köln miteinander gesprochen. Davor haben wir in Monheim gesprochen. Also einmal habe ich dich moderiert, einmal hast du mich moderiert. Und mir geht immer das Herz auf, wenn wir sprechen. Allein schon aus dem Grund, dass du nicht aus Berlin kommst, sondern genauso wie ich aus Nordrhein-Westfalen. Das ist in dieser politischen Welt gar nicht so häufig, dass mir das passiert. Wir sprechen ja, wenn wir sprechen, häufig nicht so sehr über Migration und ich sag mal Ausländer, sondern über Heimat und die Frage, wer in diesem Land Heimat finden darf. Und darum soll es heute gehen. Du bist im Duisburger Stadtteil Marxloh aufgewachsen und du bist, das haben meine Redakteure herausgefunden, auf einem katholischen Elite-Gymnasium gewesen. Mhm. Und wenn ich irgendetwas über dich hätte raten müssen, wäre das das Letzte gewesen, was ich erraten hätte. Vielleicht magst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal kurz ins Bild setzen. Wie bist du auf dieses katholische Elite-Gymnasium gekommen?
Ja, weißt du, das ist echt so eine Frage, Steven, die beschäftigt mich seit 35 Jahren.
Bestimmt, ich glaube dir jedes Wort.
Also wirklich, das ist so eine Frage, die ist, die beschäftigt, also ich würde wirklich sagen, manchmal beschäftigt sie mich echt jeden Tag so. Aber ich versuche mal eine Erklärung zu geben. Also ich bin im Dichterviertel in Obermarxloh aufgewachsen und das ist so ein Stadtteil, also das ist die größte Arbeitersiedlung in Duisburg und in den 80er Jahren gab es eine sehr krasse Stahlkrise in Duisburg. Also sehr viele Familien sind wirklich von einem Tag auf den nächsten in die Armut abgerutscht. Und sehr viele arme Familien haben sich dann die Frage gestellt, ja, was ist aber mit den Kindern? Ne? Wenn keine Zukunft mehr da ist in der Stahlindustrie oder im Bergbau, müssen die ja was Gescheites lernen. Und es gab halt dieses Gymnasium im Duisburger Norden, das einen sehr, sehr guten Ruf hatte, das wirklich sehr gute Lehrkräfte hatte. Also sehr viele von meinen Lehrerinnen und Lehrern waren zum Beispiel Doktoren, Professoren, also Leute, die halt wirklich so richtige Fachexperten waren und auch so nebenbei noch irgendwie so Literatur geschrieben haben und so, also Fachliteratur. Und das hat sich halt rumgesprochen im Stadtteil. Und es gab viele Familien, also gerade viele migrantische Familien, die versucht haben, ihre Kinder auf diese Schule zu bringen. Die haben sich auch alle drauf beworben. Aber am Ende habe ich zusammen mit einem afghanischen Freund von mir, waren wir die einzigen, die halt aufgenommen wurden, weil die Regel war damals, du musstest getauft werden, um überhaupt auf dieser Schule sein zu können. Dann gab es halt wirklich so eine Art Auswahlgespräch und dann haben die halt echt nur zwei genommen, was für mich ein riesengroßes Glück war mit meinem Kumpel zusammen, aber gleichzeitig war das für uns beide auch eine wahnsinnige Verantwortung, weil wir waren halt repräsentativ für die gesamte Hood so und du musst dann halt deine Hood auf dem Gymnasium da quasi representen. Und so kam das halt eben, dass wir dann da eben auf der Schule da gelandet sind.
Du bist, damit ich das richtig verstehe, katholisch getauft.
Ich bin nicht getauft, ich bin muslimisch.
Das heißt?
Also die haben bei uns eine absolute Ausnahme.
Ach so, also ihr wart jetzt die Ausnahme, okay.
Genau, also bis zum Ende meiner Schulzeit waren wir beiden die Ausnahme.
Okay, ich musste jetzt gerade innerhalb von 20 Sekunden mein gesamtes Bild über dich dreimal neu sortieren irgendwie. Der Junge ist muslimisch und katholisch, was geht da ab? Irgendwie so direkt so zwei monotheistische Weltreligion vor den Bus geworfen irgendwie. Ja, aber pass auf, das heißt, du warst auf dem Gymnasium und bist dann gleichzeitig auf eine Koranschule gegangen?
Ja, genau. Also die Schule war ja in der Woche und irgendwann, glaube ich, meine Eltern hatten so ein bisschen Schiss, dass wenn ich den ganzen Tag unter Christen abhänge, dass ich dann irgendwann selber zum Christ werde. Wir hatten halt jeden Dienstag in der ersten Stunde immer einen Gottesdienst so. Und es war generell auch sehr geprägt von religiösen Werten. Also so auch die Schule war direkt neben so einer Abteikirche und das hatte total die Tradition. Es war völlig normal, dass da irgendwie über den Schulhof Nonnen gelaufen sind oder der Pfarrer gelaufen ist. Also religiöse Personen quasi so. Und meine Eltern dachten sich dann so, yo, bevor das passiert, dass der irgendwie vom Heiligen Geist irgendwie erweckt wird, versuchen wir mal dagegen zu steuern, indem wir den am Wochenende in die Koranschule schicken. Und so kam es halt, dass ich dann halt wirklich 7 Tage die Woche wirklich Religion von allen Seiten so erlebt habe. Und das war wirklich, ich meine, im Nachhinein ist da sehr viel Humor mit dabei, aber hättest du mich damals in der 5. Klasse gefragt, man hat sich schon sehr, sehr einsam auch gefühlt und sehr alleine. Und das ist halt so ein Gefühl, was sich sehr stark durchgezogen hat durch die Kindheit und durch die Jugend so.
Hat dich irgendeine dieser beiden, also die eine ist ja eine Regelschule und die andere ist ja im Prinzip keine richtige Schule, sondern ein religiöses, eine Religionsgemeinschaft, die da tatsächlich Kinderbeschulung, also ein bisschen wie Sonntagsschule, ja, kann ich es mir wahrscheinlich vorstellen, oder? Hat dich irgendeine dieser beiden Schulen näher zu irgendeiner der beiden Religionen gebracht oder hat dich das am Ende eher abgestoßen?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, es gab Phasen. Also es gab Phasen, wo ich wirklich mich so krass irgendwann mit meiner eigenen Religion identifiziert habe, dass ich das andere gehasst habe. Weil halt so im Klassenzimmerkontext manchmal halt wirklich die ganze Zeit so Fragen waren, wo ich mir dachte, boah, Leute, Alter, ihr lebt echt im Mittelalter so. Ihr lebt in Duisburg so. Ne? Also wir leben halt nicht im tiefsten Niederbayern, wo ihr keine Ausländer kennenlernt, sondern die Fragen, die ihr mir stellt, die sind halt echt unmöglich. Und dann gab es aber wiederum Phasen, ja, wo man anfängt, die eigene Religion so ein bisschen kritisch zu reflektieren und auch die eigene Sozialisation, ne? Also ich hatte zum Beispiel einen sehr tollen Religionslehrer, der war Professor für Fundamentaltheologie. Und sein Unterricht hat mich eigentlich von beiden Religionen auf einmal so kritisch distanzieren lassen, weil ich mir am Ende so dachte, so, ey, was ist denn, wenn das alles nur eine Einbildung ist? Was ist denn, wenn es den nicht gibt da oben? So, ne? Und das war halt echt so ein absolutes Chaos irgendwie. Und ich erinnere mich halt wirklich so an echt so tiefgründige philosophische Diskussionen halt auch so in meinem Freundeskreis. Und es hat aber auch für Ärger gesorgt. Also wenn ich so Sachen kritisiert habe, dass ich dachte, ey, guck mal, wir Moslems, wenn wir beten, wir gehen immer hoch und runter. Die Katholiken gehen einmal auf die Knie und das war's so im Gottesdienst. So, warum ist denn das bei uns so überhaupt? Naja, und dann gibt's halt Leute, die da nicht cool drauf reagieren. So, sagen, warum stellst du so bescheuerte Fragen? Das ist einfach so, das steht so im Koran. Was fragst du hier so rum? Ne? Und gleichzeitig halt so ein totaler Schock in der Kirche, als ich das erste Mal da war, Und der da irgendwie den Kelch da rausholt oder wie Wein da reintut. Und ich mir denke, Digga, du kannst doch nicht vor Kindern Wein trinken. Willst du mich verarschen? Im Haus von Gott auch noch. Mm, mm. Also das war für mich so ein Schock gewesen. Na, das sind so echt so Situationen, da habe ich sehr, sehr lange gebraucht, um das zu verarbeiten.
Das ist super interessant. Ich war ja in der größten Zeit meiner Jugend, ich würde mal sagen so von 10 bis ich 20 war, in einer christlichen Freikirche, beziehungsweise in einer tamilischen christlichen Freikirche. Und wenn ich so Gespräche über religiösen Radikalismus höre, ne, oder religiösen Fundamentalismus, und wir besprechen das ja fast immer nur über Muslime in letzter Zeit, dann kann ich gar nicht anders, als an den christlichen Fundamentalismus zu denken. Das ist jetzt gar relativ weit weg von den Katholiken erstmal, weil das ist ja eine sehr stark institutionalisierte Organisation oder eine institutionalisierte Gemeinschaft mit all ihren Problemen. Aber was da in christlichen Kreisen passiert, oder weite Teile meiner Familie sind Hindus, was ich da teilweise auch sehe. Und deshalb finde ich deine Biografie auch so spannend, weil du so aus zwei sehr unterschiedlichen Ecken wirklich konfrontiert wirst mit Religion und, ich würde auch sagen, religiöser Ideologie, ne? Mhm. Und hat das dich vielleicht, unabhängig davon, wie du heute zu Religion stehst, aber hat dich das geprägt in deiner Arbeit, die du heute machst?
Ja, ich glaube schon, weil ich damals schon sehr früh extremste Widersprüche aushalten musste. Und eine Zeit hatte, wo ich das irgendwie harmonisch verbinden wollte. Also das war so eine große Sehnsucht, dass dann alles so zu eins quasi so verschmilzt. Und ich dann aber gemerkt habe, nee, das geht, das funktioniert nicht. Also man muss das auch akzeptieren, wenn dann diese Widersprüche und Ambivalenzen da sind. Das kannst du nicht irgendwie alles auf einen Nenner bringen. Und ich glaube, dass genau das, dieses Aushalten von unterschiedlichsten Lebenswelten, diese Übersetzungsarbeit, den anderen zu übersetzen, wie quasi die anderen drauf sind, woran sie glauben, was ihre Werte sind und so weiter und so fort. Also das hat mich schon extrem geprägt. Das ist auch so ein Skill, sag ich mal, der wird mir erst heute so wirklich bewusst. Das war damals für mich die ganze Zeit eine Belastung, weil ich halt immer morgens dachte, boah, nee, jetzt musst du den Christen da wieder die Moslems erklären. Gehst in deinen Stadtteil, musst den Moslems die Christen erklären. Also ich war halt immer total genervt so, ne? Und heute denke ich mir so, boah, yo, in deiner Kindheit hast du irgendwie schon echt so diese Skills so mitgebracht. Und das hat mich definitiv sehr, sehr stark geprägt als Mensch auch. Hm.
Quasi ein religiöser Dolmetscher, ne? Als Kind schon.
Ja.
Du bist ja in Marxloh aufgewachsen, in Duisburg-Marxloh. Und Marxloh ist ja so ein ist ja nicht nur ein Ort, der halt irgendwie so einen Namen hat, in dem Menschen leben und irgendwie, ne, irgendwie Menschen zur Arbeit gehen und Sachen passieren, sondern es ist ja gewissermaßen auch ein Phänomen. So, also ein bisschen wie, wenn ich deutschlandweit, egal wo, ob jetzt irgendwie bei Polizeianwärtern an der Hochschule oder woanders, wenn ich Leute frage, kennen Sie den Görlitzer Park? Alle kennen den Görlitzer Park. Keiner war jemals im Görlitzer Park. Jeder kennt den Görlitzer Park. Und so ein bisschen ist es mit Marxloh. Ja, glaube ich auch. Jeder kennt irgendwie Duisburg-Marxloh. Selten waren die Leute dort und ganz selten haben sie da positive Erlebnisse. Was passiert, wenn du wieder so eine Duisburg-Marxloh-Referenz hörst mit den üblichen Ausländerkriminalität, Muslime, dies, das? Wenn du ein bisschen weiterkommst, immerhin noch irgendwie Hochzeitsläden, aber dann hört es ja meistens schon auf. Also wie geht es dir damit? Hast du das Gefühl, ja, das stimmt, da ist ganz schön viel kaputt, oder denkst du, ey, das ist hier doch meine Heimat, über die ihr redet?
Nee, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, und da wird es jetzt ein bisschen polemisch, wenn ich in den Medien Berichte über Marxloh höre, dann kriege ich das Kotzen. Weil diese Geschichten immer gleich aufgebaut sind, da kommt ein Kamerateam, filmt so ein, zwei Straßen, die wirklich seit Jahrzehnten total vernachlässigt sind, und bauen diese Bilder so auf, als würden überall solche Zustände halt herrschen. Also es ist halt wirklich total sensationsgeil und so ein bisschen so, ja, wie so eine Art Disneyland, um so arme und migrantische Menschen mal irgendwie wie in so einem Zoo mal zu besuchen, wie die da so leben. Und das regt mich halt total auf, weil mich hat das schon als Kind total genervt, also schon in der Schule, wo ich war, wo ich gesagt habe, ich komme aus Obermarxloh, war die Reaktion von Lehrern, manchmal haben die irgendwie Angst bekommen, dann haben die irgendwie angefangen zu lachen. Also es hat immer eine Reaktion halt ausgelöst. Und wenn du halt sowas erlebst in der fünften Klasse, dann hast du halt nicht das Gefühl, yay, ich bin Teil der Gesellschaft und schön hier zu sein, sondern du hast das Gefühl, ey, was haben die gegen uns, Mann? Was haben wir denen angetan, dass sie uns halt so behandeln? Ne, also man ist automatisch so, fühlt sich halt schon irgendwie so am Rand der Gesellschaft. Und das zieht sich halt leider bis heute noch fort. Also alleine gestern gab es halt echt eine Razzia in Hochheide. Da ist so ein weißer Riese, nennt sich das. Das ist so ein Hochhaus, da leben 1600 Menschen. Und da gab es eine Polizeirazzia und dann haben die zwei gefunden, die einen Abschiebebescheid haben und haben aber an jeder Tür angeklopft und sind da rein und rausgegangen. Und ich denke mir so, ey, sowas wird in einem reichen Stadtteil, wenn in Duisburg-Bahl, wo die ganzen Bonzen wohnen, wenn da irgendjemand Steuer hinterzogen hat, da würde man halt nicht die gesamte Gegend da filzen und gucken, ob die anderen auch Steuer hinterzogen haben. Und das sind halt echt so Sachen, du wächst halt mit diesem Bewusstsein einfach von Kleinheit auf so. Und du hast halt sehr viel Wut im Magen, ne? Du hast sehr viel Frustration, aber du hast auch die Einstellung, aus der Perspektivlosigkeit heraus schaffe ich mir Perspektiven. Also du lernst es auch, kreativ zu sein, und das ist eine Stärke, die für mich heute auch besonders wichtig ist. So.
Ich finde das ja auch deshalb so interessant, weil dein Aufwachsen ist ja geprägt davon, dass Religion eine Rolle spielt, die so eine Möglichkeit birgt, Menschen auszugrenzen oder in so eine Religionsgemeinschaft reinzuholen, ne, christlich versus muslimisch. Dann Herkunft ist ein Thema, also sind die Eltern deutsch oder sind die türkisch oder kurdisch oder was so immer, ist ja auch klar, irgendeine Form von Mechanismus existiert da, den man ziehen kann oder eben auch nicht, um Menschen auszugrenzen. Und dann kommt ja noch der dritte Teil hinzu, dass der Ort, wo du lebst, so verrufen ist. Und das ist ja ein großer Unterschied, ne? Also man denkt immer ja, also viele Leute in diesem Land denken ja in so Uniformen, ne? Irgendwie die Gastarbeiter, die Türken, die Ausländer, die Migranten. Aber das Aufwachsen von, weiß ich nicht, jemand wie Cem Özdemir, ja, der irgendwie völlig in so einer, auf der Schwäbischen Alb als Türke irgendwo oder türkischstämmiger aufwächst, ist ja was völlig anderes als das, was bei dir passiert oder bei deinen Kumpel, die in Duisburg magst, du da jetzt auch nochmal in eine zusätzliche Schublade gesteckt werden. Das kann man wahrscheinlich auseinanderdröseln, aber was wäre denn so der Unterschied zwischen, ich sag mal, dir und Cem Özdemir? Ist der, also was sind so die Themen, mit denen der zu tun hat? Weil du merkst ja richtig, der ist ja Schwabe. Der inszeniert sich ja als Schwabe. Der will fucking schwäbischer Ministerpräsident werden. Oder baden-württembergischer Ministerpräsident. Gott weiß, ne? Jetzt kriege ich ja wütende Zuhörersendung. Und bei den Leuten, die jetzt beispielsweise Neukölln sind, die in der Eisenbahnstraße leben, Dresden ist ja, glaube ich.
Nee, Leipzig ist ja, glaube ich.
Die in der Eisenbahnstraße leben, in Leipzig. Ja. Oder eben in Duisburg-Marxloh. Da merkst du ja, da passiert irgendwie so eine Verschmelzung zwischen dem Migrantisierten und dem Ausgestoßenwerden ihrer Heimat, in der sie leben. Und da ist jetzt meine Frage, was ist das Potenzial, aber was ist auch das Risiko? Weil du hast ja dreifach Marginalisierung sozusagen, ne?
Ja, guck mal, ich glaube, der größte Unterschied zwischen mir und Cem Özdemir ist, ich bin halt einfach cooler als er so.
Auf jeden Fall. Nicht mal Cem Özdemir bestreiten, ja. Hätte ich mit dir.
Und ich glaube halt wirklich, ich habe ja halt auch so häufig so, wir hatten zum Beispiel in Duisburg, magst du immer so einen Joke, so ja, so die Ausländer, die in Bayern leben, das sind keine richtigen Ausländer mäßig, ne, weil die halt nicht diese... Weil die halt nicht diese Erfahrung von Lohnarbeit haben, so, weißt du, so ThyssenKrupp, irgendwie stallgeruchmäßig so.
Die sitzen, ne, auf ihrem Make-Schemel, ja, irgendwie. Ja, haben Ausländer in Bayern, die müssen die ganze Zeit irgendwie auf dem Feld arbeiten, die armen Schweine.
Ja, ne, und also das war so damals so unsere Art halt, ne, ich meine, es gibt da natürlich irgendwie auch andere Lebenszustände und so. Ich glaube aber, was meine Erfahrung so noch mal ein bisschen anders ist, also Duisburg ist extrem geprägt vom Strukturwandel. Also wir haben, also gerade Marxloh hat immer noch so krass zu kämpfen mit den Folgen des Strukturwandels, was die Zustände der Wohnungen angeht, was die Zustände der Straßen angeht, was so die Stimmung der Menschen angeht. Also du merkst wirklich, ist so häufig, wenn Leute mich besuchen und ich mit denen durch Marxloh gehe, viele sagen, boah, die Menschen hier haben eine Traurigkeit. Die Menschen sind irgendwie so, die wirken so müde und so gestresst. Ja, und gleichzeitig sind sie aber total humorvoll und sind total locker und zugänglich. Also das ist so, das ist halt so, echt hat, kommt so von sehr vielen verschiedenen Seiten. Und ich glaube halt auch nochmal, dass das, was ein Unterschied ist, ist halt eben, du verlässt halt deinen Stadtteil nicht. Ja, also du bleibst halt da. Und du gehst halt nicht irgendwie in die Stadt oder weiß ich nicht, irgendwie in eine andere Stadt, weil es halt erstens die Kohle halt fehlt. So ein Ticket kostet irgendwie hin und zurück 6-7 Euro, kann sich halt irgendwie keiner so wirklich leisten. Also diese Mobilität ist halt nochmal so eine ganz große Frage. Und auf der anderen Seite sind wirklich auch nochmal so Welten in Marxloh, die mich schon immer begeistert haben. Also wir haben innerhalb der migrantischen Communities eine extreme Vielfalt, also eine polnische Community, die total unterschiedlich ist, von religiös bis nicht religiös. Wir haben eine große russische Community, wir haben eine südasiatische Community, wir haben Menschen aus Nordafrika, wir haben eigentlich so alles, was du dir aus dem Nahen Osten vorstellen kannst, ist halt in Marxloh. Ja, und auch da ist die Diversität auf politischer Ebene total anders. Also ich kann mich dran erinnern, in meiner Kindheit wurde der Anführer der PKK, Abdullah Öcalan, 1997 festgenommen. Und es gab in Marxloh Straßenschlachten zwischen Rechten und Türken, zwischen Rechten und Linken. Also unsere Eltern haben uns verboten und gesagt, ihr geht da nicht hin. So, da ist wirklich so straßenbarrieremäßig, da ist so richtig die Luzi am Abgehen. Und du merkst halt irgendwie, dass außenpolitische Sachen sofort im Stadtteil verhandelt werden, sich ausgeprägt sind. Und auch heute noch, also wenn heute in der Sache in der Türkei Dinge passieren, am nächsten Tag findest du ein Graffiti an den Wänden in Marxloh. Also ist es halt sehr politisch, nicht nur die Politik in Deutschland wird dort quasi, ist da quasi sichtbar, sondern halt auch die Politik in gefühlt allen anderen Ländern. Und das ist für mich aber auch so eine Sache, die wird ja von außen immer problematisiert. Ne? Also, dass dann auch so Sachen, Leute sagen, ja, das ist wie Gaza oder sonst wie, was man ja irgendwie jetzt im Sommer bei der Welt irgendwie hören durfte. Diese Einstellung habe ich halt gar nicht. Die Menschen haben halt Zugänge zu unterschiedlichen Erinnerungsräumen erstmal, durch Migration und Flucht geprägt. Und sie haben Zugänge zu unterschiedlichen Lebenswelten, was für mich eigentlich was sehr, sehr Positives ist. Weil wenn du mich in eine polnische Familie steckst, ich kann mich innerhalb von einer Minute, weiß ich, wie die Codes sind. Du kannst mich in eine russische Familie stecken, in eine arabische Familie stecken. Ich kann switchen innerhalb von wenigen Sekunden, weil das halt normal war bei uns im Stadtteil. Und ich würde halt gerne, dass man genau diese Diversität halt nicht als Problem darstellt, sondern als eigentlich eine unschätzbare Ressource, die ich für mich persönlich, das ist eins der schönsten Sachen. Und deswegen sage ich auch immer wieder, Marxloh, Obermarxloh, Dichterviertel, das ist die geilste Gegend in ganz Deutschland.
Da muss ich jetzt natürlich als Wuppertaler zumindest erstmal, das muss ich wegatmen, sagen wir mal so, aber ich bin ja höflich meinen Gästen gegenüber. Aber bleiben wir mal dabei. Du hast gesagt, dein Lebensmotto ist, man muss dahin gehen, wo es weh tut. Wo gehst du hin?
Ich gehe in die Konflikte rein. Ich gehe in die Auseinandersetzung rein, weil ich hasse Smalltalk. Ich kann das nicht. Ich kann nicht Leute kennenlernen und die ganze Zeit auf so oberflächlichen Ebenen diskutieren. Oder ich werde ja manchmal auch dann irgendwie mal zu so Abendessen eingeladen von Organisationen oder sonst wie. Und ich finde diese Smalltalk-Ebene grauenhaft. Also ich will halt direkt ans Eingemachte, ne? Und das ist halt auch so das, was ich aus Duisburg mitbringe. Die Leute zu fragen, wo kommst du her, was deine Geschichte, was sind deine Ziele, was sind deine Werte, woran glaubst du? Und ich finde halt eben, ja, genau in diese Konflikte reinzugehen und die zu verhandeln, die finde ich halt total wichtig, ne? Und nicht irgendwie immer so Konflikte scheuen und so eine gewisse Verhinderungskultur leben, wie das ja in Deutschland sehr, sehr weit verbreitet ist.
Wir haben ja von nichts gewusst.
Ja, ne, also das ist halt echt so eine Nummer. Da konnte ich noch nie was mit anfangen, weil ich einfach auch in Konflikte geworfen wurde in meiner Kindheit. Also ich habe es mir halt nicht ausgesucht, diese ganzen Konflikte mit Koranschule und privates Gymnasium und so. Aber irgendwann musst du halt auch gucken, was kann ich Positives aus der ganzen Nummer halt mitnehmen. Mhm. Und das ist halt nicht nur Resilienz, sondern wirklich eine gewisse Form von Konfrontationsfreude so.
Ich weiß nicht, ob du diesen Podcast kennst. Wir müssen spielen. Und wir werden mindestens ein, vielleicht sogar zwei Spiele machen. Und das eine Spiel heißt ganz schön knapp. Also du hast jetzt 60 Sekunden. Mhm. Ich werde total viele Fragen so abballern, wie im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Und du musst so schnell wie möglich antworten, damit wir viele, viele Fragen durchbekommen. Ja, bist du ready?
Ja, auf jeden Fall.
Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
Was hast du zuletzt Schönes geschenkt bekommen?
Datteln mit Pistazienmus. Ah.
Hm. Welche App hat dein Leben verändert?
Instagram.
Welches Buch liegt auf deinem Nachttisch?
Story Genius.
Welche Musikerin findest du nur heimlich toll?
Nur heimlich
Musiker toll. Oder Musikerin?
Udo Jürgens.
Was sagst du wirklich häufig?
Wallah.
Auf wen bist du neidisch, ohne missgünstig zu sein?
Michael Jackson. Ich wollte immer so tanzen wie der.
Was ist dein geheimes Talent?
Ich würde sagen kochen.
Was hättest du besser nie begonnen?
Politische Bildungsarbeit.
Womit lenkst du dich gerne ab?
Sport.
Was hast du zuletzt Schönes geschenkt bekommen?
Immer noch Datteln mit Pistazienmus.
Ach, das hatte ich schon. Fuck. Was machst du, wenn die Welt morgen untergeht?
Dann zünde ich die an.
Hervorragend. So, Udo Jürgens, das müssen wir natürlich nachbesprechen. Warum, welche Songs, wie bist du auf den gestoßen, alles.
Also guck mal, Udo Jürgens Story ist echt ziemlich geil. Ich war bei mir zu Hause und hab im ZDF liefen so alte Hitparaden und so. Mhm. Und ein Lied von Udo Jürgens lief, irgendwie was mit irgendwie Drachenflieger oder so. Das ist so ein Song, den der an seinen Sohn geschrieben hat, so nach dem Motto, ich war nicht dafür da, ich dachte immer, der will irgendwie Geld, ne, und Materialismus, bla bla, und dann sagt der Sohn, nee, Papa, ich will nur mit dir in Drachen fliegen. Mhm. Ich hatte so eine krasse Gänsehaut bei diesem Lied und ich habe halt in meinem Freundeskreis, wir haben halt alle so ein Papa-Komplex, ne? Also wir kommen nicht drauf klar, dass unsere Väter früher sehr krass autoritär waren und heute total lieb und nett sind und mit uns über Gefühle reden wollen. Mhm. Das ist so etwas, worauf wir nicht klagen. Ich habe das an meine Jungs geschickt und die waren alle wirklich, die haben gesagt, boah, ich habe Gänsehaut, ich heul gleich und sonst wie. Also, dass dieses Lied irgendwie, ich kannte den halt vorher irgendwie gar nicht, aber das Lied, das hat mich echt weggehauen, so.
Ich mache auch manchmal mit den Studis an der Hochschule ein bisschen hier Einwanderungsgesellschaft und Gastarbeiter. Und ich spiele dann immer das Lied Griechischer Wein. Und fast alle kennen das Lied und fast alle kennen das von den Eltern oder Großeltern so, ne, wenn du immer so dann weinseligen Abend hast, dann kommt irgendwann griechischer Wein und alle freuen sich. Was aber kaum einer weiß, ist, dass es da ja um die Sehnsucht der griechischen Gastarbeiter geht, die alle traurig sind, zu ihren Familien nach Hause wollen und ne, irgendwie das Kind ist getrennt auch von seinem Vater irgendwie seit vielen Jahren und so. Und dann hören die das erste Mal das Lied richtig und sind auch total hin und weg. Und dann habe ich ein bisschen Udo Jürgens Promotion gemacht. Aber genau, ich glaube auch ein Künstler, der deutlich zu wenig antizipiert wird irgendwie hier mit dem, was er schon damals geschrieben hat, zu dem, was er passiert.
Der ist ein richtiger Ehrenmann. Also der hat auch noch so ein anderes tolles Lied, Ehrenwertes Haus heißt das. Da beschreibt er, wie sein Vermieter den rausschmeißen will, weil der mit seiner Freundin unverheiratet ist. Ne? Und dann sagt er aber, ey, der Typ unter mir, der seine Tochter schlägt, oder die Nachbarin neben mir, die einen schwarzen Mann nicht haben möchte, das ist für den in Ordnung. aber dass ich hier mit der unverheiratet bin, das ist halt nicht okay. Ne? Also der hat schon richtig gute, richtig krasse Lieder auf jeden Fall.
Shoutout an Udo Jürgens. Steven ja. Palagan Burgilmas feiern Jürgens. Richtig gut.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
Du hast ein Buch geschrieben. Das heißt Ehrensache kämpfen gegen Judenhass. Du gibst Workshops an Schulen, du hast das Projekt Junge Muslime in Auschwitz initiiert. Und du berätst den Bundestag zum Thema Antisemitismus. Wie kam es, dass du auf dieses Thema gekommen bist?
Also ich habe nach meinem Abitur Deutsch und Englisch auf Lehramt studiert und wollte nebenher praktische Erfahrung sammeln, weil ich fand dieses Theorielastige an der Universität immer grauenhaft und habe dann angefangen, in dem Jugendzentrum, wo ich früher selber als Jugendlicher war, als Betreuer zu arbeiten. Und ich habe damals eine muslimische Jugendgruppe betreut, die auf einer Gesamtschule waren. Und diese Gesamtschule, die hat Gedenkstättenfahrten nach Auschwitz organisiert und hat dann wirklich tatsächlich Folgendes gemacht. Die haben die muslimischen Schüler nicht mitgenommen mit dem Argument, die sind ja eh alle antisemitisch und in der Gedenkstätte werden die sich richtig daneben benehmen. Und im Laufe des einen Nachmittags, wo halt irgendwie alle von dieser Schule zu mir kamen, habe ich bei der ersten Story, die ich gehört habe, erstmal gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Das stimmt nicht, der bildet sich da was ein. So, man kann nicht pauschal sagen, wir nehmen die muslimischen Schülerinnen und Schüler nicht mit. So, ja, und dann, als im Laufe des Nachmittags immer mehr Jugendliche reinkamen und gesagt haben, wir wollen diesen Ort auch besuchen, wir wollen uns das auch angucken, warum dürfen wir nicht mitfahren und so weiter, habe ich echt aus so einer spontanen Laune heraus gesagt, ja, dann fahren wir halt übers Jugendzentrum dahin. Also das war überhaupt nicht durchdacht, sondern einfach nur so eine spontane Reaktion, dass ich dachte, wenn ihr ausgeschlossen werdet, mache ich die Tür wieder auf, sodass wir da wieder hinfahren können. Und so kam das halt. Und im Laufe dieser Arbeit habe ich natürlich mit Jugendlichen auch gearbeitet, die wirklich genau solche Erfahrungen leider auch täglich gemacht haben. Also Thema Armut war eigentlich so eins der wichtigsten Themen. Thema Rassismus war ein ganz großes Thema. Und aber auch eben Antisemitismus. Also ich hatte im Jugendzentrum eben auch Jugendliche aus Familien, die kamen aus islamistischen und türkisch-nationalistischen Familien. Und das war so eine Sache, die schon zu meiner Zeit in den 90ern, die mir schon sehr, sehr stark aufgefallen ist, dass da gewisse Vereine und Organisationen sehr weit verbreitet sind in dem Stadtteil. Und dass ich schon als Kind auch irgendwie so das Gefühl hatte, ich finde das nicht okay. Aber jetzt so als Erwachsener war so der Anspruch da, etwa was zu verändern, weil ich halt gemerkt habe, dass die diese Ideologie halt sehr stark verbreiten. Ne? Und dass die leider auch, wenn ja Menschen arm sind, sind sie halt zugänglich. Ne? Dann sind sie halt frustriert und dann sind sie auf der Suche nach Antworten. Und diese Organisationen haben es halt echt verstanden, gerade in solchen Stadtteilen halt aktiv zu sein. Eben für ihre Ideologie und für ihre Vereine so zu werben. Und gleichzeitig war mir aber auch wichtig zu sagen, Leute, wenn ihr keine Politik für Marxloh macht, natürlich steigt hier die Frustration und die Wut und die Armut. Wir müssen halt etwas tun. Also aus so einem Veränderungsmodus heraus. Ne? Also mir ging es nicht nur um diese Themen. Mir ging es eher auch um eine strukturelle Veränderung des Stadtteils bis hin zu, ich möchte die Köpfe verändern. Und vor allen Dingen möchte ich den Leuten mitteilen, dass wenn uns niemand hilft und wenn uns niemand sieht, dann müssen wir uns selber helfen und uns selber aus der Scheiße rausholen.
Hast du, um jetzt mal noch bei diesem Thema Antisemitismus zu bleiben, das Gefühl, dass du als Person oder deine Arbeit instrumentalisiert werden in letzter Zeit? Also wir reden ja relativ viel über Antisemitismus neuerdings. Ich habe teilweise auch schon den Satz gehört, dass der Antisemitismus mit 2015 und den Flüchtlingen nach Deutschland kam. Da musste ich doch einmal recht herzlich lachen mit Erinnerung an meinen Geschichtsunterricht. Und wir reden ja relativ viel über den Antisemitismus der Migranten, wohingegen dann so Sachen wie Halle zum Beispiel völlig in den Hintergrund rücken. Hast du das Gefühl, dass deine Arbeit Antisemitismus insbesondere in diesen migrantischen Communities zu bekämpfen, von, ich sage jetzt mal ganz deutlich, Rechten genutzt wird, um in diesem Fahrwasser sich selber so ein bisschen reinzuwaschen?
Ja, und zwar nicht nur von Rechten, sondern ich muss dir auch sagen, auch von eigentlich allen anderen politischen Parteien, ne, die dann quasi sagen wollen, so hier, guck mal, da macht jemand was dagegen, das ist so einer von den guten Ausländern. Ne, und so diese gute Ausländer, böse Ausländer-Logik ist halt in meiner Arbeit sehr weit verbreitet. Ich gehe da aber sehr konfrontativ und offen mit um. Also ich liebe es zum Beispiel, wenn ich zu diesem Thema eingeladen werde und alle denken, oh, jetzt wird der ein bisschen über die Moslems ablässt, dann geil, so. Nein, dass ich denen das vielleicht am Anfang so ein bisschen gebe, aber dann rede ich darüber, wie ich im Jugendzentrum auch in deutschen Familien gearbeitet habe und auch in deutschen Familien begriffen habe, dass dort Antisemitismus über das Schweigen vermittelt wird. Und das war für mich auch eine neue Erfahrung, weil ich hatte ja keinen Plan davon. Aber das halt irgendwie auch nochmal zu sehen, wie zum Beispiel dann auch gar nicht die eigene Familienbiografie aufgearbeitet wird, dass dieses Thema komplett von der eigenen Familie weggedacht wird und auch verdrängt wird. Das ist halt so ein Klassiker in meiner Arbeit. Und in der Regel sind die Leute dann total sauer. Also ich hatte eine Situation, das schreibe ich auch in meinem Buch, da schreit ein alter Mann in einen Saal in Hannover, da waren 400, 500 Leute, und er schreit von der letzten Reihe, Merkel hat 1 Million Antisemiten ins Land gelassen. Und ich bin vorne am Podium und ich sage, na und, dann sind wir jetzt 83 Millionen Antisemiten. Aber weißt du, was die Reaktion ist? Der Spruch von diesem alten Mann, der bekommt Applaus, und bei meinem Spruch verlassen die Leute den Saal. Und das ist so die Doppelmoral in dieser Debatte, die halt wirklich mich total aufregt. Und ich wirklich manchmal so wirklich denke, ich möchte gar nicht mehr in der Öffentlichkeit so wirklich über das Thema reden, weil ich habe keinen Bock, so dieser Migrantenclown zu sein, der dann so irgendwie in so einer Show irgendwie, weißt du, so irgendwie, weiß ich nicht, den Leuten erklärt, was da so Sache ist. Ich finde halt eher, und deswegen finde ich das halt einfach auch nochmal so wichtig als Message, dass ich halt immer wieder sage, der Kampf gegen Antisemitismus, der Kampf gegen Rassismus, der beginnt hier oben in meinem eigenen Kopf. Das ist der Ansatz, den ich so fahre.
Würdest du sagen, dass, ich meine, du hast es ja gerade gesagt, mit dem Stadtteil der Armut, dieser Empfänglichkeit. Also es klingt ja manchmal so, wenn man sich damit auseinandersetzt, und das ist ja ein bisschen auch das, wo das hinführt, was du sagst, dass wir an eigentlich kaum einer anderen Stelle haben rauskommen können heute in der Geschichte. Also wir haben enorm viele Menschen als Gastarbeiter nach Deutschland geholt. Wir wollten sie nicht integrieren. Wir haben sie in irgendwelche Ghettos zusammengepfercht. Wir wollten nicht, dass ihre Religion irgendwie in der Stadtmitte stattfindet, sondern irgendwie immer in so sogenannten Hinterhofmoschees oder Moscheen. Wir wollten auch nicht genau hingucken, was da gepredigt wird, wie die sich organisieren, dann sind die Leute verarmt. Das Interessante ist ja, bei der AfD und ihrem Erfolg in Ostdeutschland beispielsweise ist genau das Argument. Den Leuten geht es schlecht, also wählen sie die AfD. Aber kaum einer macht den Transfer und sagt, den Migranten, denen geht es wirtschaftlich schlecht oder leben in sozialen, schwierigen Verhältnissen, deshalb wählen sie Extremisten, sondern die sind so. Wegen ihrer Religion. Aber die Ostdeutschen sind irgendwie Opfer ihrer Umstände. Und ich frage mich, das ist nämlich die Frage, hätte es überhaupt eine andere, hätten wir einen anderen Punkt erreichen können mit dieser Nicht-Integration von 3 Generationen Ausländern, die in diesem Land leben?
Ja, also auf jeden Fall hätte man das anders machen können. Ich kann dir ein familiäres Beispiel nennen. Mein Opa kam 63 nach Deutschland als Gastarbeiter. Und in seinem Gastarbeiterausweis gab es nur 3 Wohnbezirke zur Niederlassung. Das nannte man damals Residenzpflicht. Das war Duisburg-Beek, Bruckhausen und Lahr. Und wenn du noch heute durch diese Stadtteile gehst, das ist direkt am ThyssenKrupp-Gelände. Und ich stelle mir vor, in den 60ern, wo diese ganzen Werke noch aktiv waren, das muss umweltmäßig, das muss da so verpestet in der Luft gewesen sein. Und diese Menschen haben direkt am Werk gewohnt. Das ist die erste Nummer. Also, und auch später, als diese Residenzpflicht aufgehoben wurde, hat mein Opa dann erzählt, ja, dann haben wir uns zwar auf Wohnungssuche gemacht, ein bisschen weiter im Stadtkern, aber wer gibt dir dann eine Wohnung? Ne? Die Vorurteile der Leute sind ja trotzdem irgendwie da. Meine Eltern wiederum sind halt in Obermarxloh gelandet. weil sie dort angenommen wurden. Also die haben sich natürlich auch in anderen Stadtteilen beworben, aber so ein junges Paar hieß erstmal, nee, die werden 5, 6, 9, 10, 12 Kinder machen direkt. Ne? Also da, das waren halt echt so Aussagen von so Vermietern, die halt dann so erleben durften. Und auch jetzt heute, die Wohnung, die ich, in der ich heute lebe, im Stadtzentrum, die habe ich nur durch private Kontakte bekommen. Ich habe alle Wohnungen, es waren so komische Reaktionen von Vermietern, es waren so unangenehme Gespräche, dass die halt wirklich auch nochmal dachten, hä, irgendwie Single, muslimischer Mann, was will der alleine machen, eine Terrorzelle da oben gründen oder was? Ne? Und das sind halt echt so Sachen, man hätte diese Politik anders gestalten können und vor allem hätte man die Integrationspolitik anders gestalten können, weil man hat gerade in Duisburger Norden immer nur mit zwei Strömungen zusammengearbeitet, entweder mit islamistischen oder mit türkisch-nationalistischen Strömungen. Man hat diese Organisation aufgebaut, man hat diese Verbände stark gemacht und denen quasi die Stadtteile überlassen. So nach dem Motto, spielt ihr mal ein bisschen so die Polizei da bei euch in der Hood mäßig so. Und andere progressive Strukturen, die wurden halt komplett fallen gelassen. Und es gab von Anfang an diese progressiven Strukturen. Mein Opa, der 63 hier hinkam, erzählt mir, dass 64 die ersten Demonstrationen von migrantischen Arbeiterinnen und Arbeitern war, weil die gesagt haben, ey, wir wollen halt ein bisschen mehr Geld verdienen. So, das Geld, was wir hier verdienen, das geht gar nicht. Und dann später in den 70ern, auch mit Ford, gab es ja eben diese größeren Arbeiterstreiks. Die wurden ja halt auch eben quasi alle niedergemacht. Und man hat sich dann halt eher auf diese autoritären Strömungen in den Communities halt verlassen und diese Strömung halt mit aufgebaut. Ja, und jetzt wundert man sich, wo kommt das alles her? Also das ist alles politisch verursacht und die deutsche Politik ist da maßgeblich für verantwortlich.
Wo man heute, das ist ja, also teilweise, ich liebe Geschichte, ja, ich liebe es, wenn man genauer hineinguckt, was früher so war, wenn man heute sich über die Grauen Wölfe erregt, zu Recht als faschistische Organisation, dann darf man auch nicht vergessen, dass Franz Josef Strauß die mit Geld und Unterstützungsleistungen nach Deutschland geholt hat, und zwar um genau das zu zerschlagen, was du gesagt hast, nämlich Arbeiteraufstände und die plötzliche gewerkschaftliche Organisation von Gastarbeitern, die sich das alles nicht mehr gefallen lassen wollten.
Ja.
Und das muss man sich einmal vorstellen, da hat der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß diese türkischen Faschos gestärkt und noch nach Deutschland eingeladen, weil der keinen Bock hatte, dass sich Arbeiter in den Werken, in den Industriewerken und Automobilbetrieben, dass die sich gewerkschaftlich organisieren. Das ist ja völlig absurd. Ja. Und heute knallen wir irgendwie auf die, ja, Türken und Migranten und die ganzen Communities irgendwie drauf, weil die Faschos irgendwie so stark sind, nachdem man die halt selber nach Deutschland eingeladen hat. Und das ist so ein schönes Beispiel für so unendlich vieles, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten irgendwie passiert ist.
Und weißt du, was das Schlimme auch noch ist, wenn wir über das Ruhrgebiet sprechen? Der Strauß hat ja Kontakt aufgenommen zu Alparslan Türkeş, das ist so der Chefideologe der Grauen Wölfe. Und der hat in den 90ern in der Essener Grugerhalle eine Rede gehalten und gesagt, Leute, engagiert euch in Deutschland politisch, geht in die CDU rein, aber macht bitte Politik für die Türkei. Und die Leute im Saal jubeln so, yeah, dankeschön, Alparslan abi, geil. Also das ist halt echt so. Und weißt du, dann werde ich dann, also ich hab mal so einen Vortrag im Innenministerium gehalten, dann habe ich das erzählt und alle gucken mich an wie so ein Pferd und denken so, hä, das ist wirklich passiert, davon wussten wir ja gar nichts. Und ich mir denke, Digga, wer macht denn hier Innenpolitik? Macht ihr Innenpolitik oder ich so? Also das sind echte Sachen, wo ich mir denke, Wahnsinn, die kriegen nicht mal diese Zusammenhänge und diese Ursachen hin, wollen mir dann aber erzählen, ja, warum integrieren sich die Ausländer nicht?
Ja, so, ja. Weißt du? Dasselbe geht mir auch so, wenn ich über Kriminalstatistik und Ausländer spreche und ich dann sage, ja Leute, ey, immer waren Ausländer überrepräsentiert. Am Anfang waren es Italiener, die überrepräsentiert waren. Die haben immer Messer mit sich geführt. Das waren diejenigen, vor denen man gewarnt hat, ne? Die Südeuropäer. Und in Gaststätten gab es Schilder, Hunde und Italiener verboten. Die Polizei und die Rettungswagen sind nicht zum Italienerlager gefahren in Wolfsburg, wenn denen irgendwas passiert ist oder die niedergeschlagen wurden. Es gab Lieder, ja. Franz Josef Degenhardt, der davon schreibt, wie die den Italiener umbringen, nachdem der vorher den Polier erstochen hat und so weiter und so fort. Italiener, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da denke ich mir auch so krass. Also, es ist wirklich schon auch so ein ein strategisches Vergessen oder teilweise auch ein strategisches Dummstellen oder nicht wissen wollen, welche Verhältnisse und wie die Entwicklung der Mehrheitsgesellschaft sind gegenüber Minderheitsgesellschaften seit immer schon. Ja, ob es jetzt Heimatvertriebene sind oder Ostdeutsche, die nach Westdeutschland kommen, Leute aus dem ehemaligen Jugoslawien, Vietnamesen, ne? Heute heißt es immer die super integrierten Asiaten, aber in Ostdeutschland gab es den Volkssport Fidschis klatschen. Da sind die einfach rausgegangen, haben welche asiatischen Menschen verprügelt, ja. Und also, das hat es ja alles gegeben und heute ist alles vergessen. Alles ist vergessen und man steht wie der Ochs vom Berg und wundert sich, warum die Ausländer uns irgendwie auf der Nase rumtanzen. Und das ist völlig absurd.
Ja.
Wir müssen nochmal spielen, glaube ich.
Sehr gut.
Das hilft ja nichts. In diesem Podcast gibt es Spielepflicht. Das Spiel heißt Ganz schön mutig. Und es geht darum, dass du einen Moment teilst, in dem du oder jemand anderes Mut bewiesen hat, widersprochen hat oder, und da kommt jetzt quasi unser Magazinspiel, sein Veto eingelegt hat, um sich aktiv für eine gute Sache einzusetzen. Also ein Moment des Widerstands, der dich berührt hat oder der dir in Erinnerung geblieben ist.
Boah, ganz schön mutig. Dein Veto-Moment.
Du kannst.
Ach so, ich soll einfach drauf losreden.
Ja, genau.
Ach so.
Schade, dass das Video nicht aufgenommen wird, wenn wir uns einfach 2 Sekunden lang irgendwie gegenseitig zunicken.
Nee, also ein toller Veto-Moment war tatsächlich in meiner Jugendzeit. Da gab es ein Familientreffen. Und einer von den älteren Verwandten hat so ein bisschen versucht, die Mädchen dazu zu animieren, den Tisch abzuräumen. Meine Tante hat sich das angeguckt und hat gesagt so, ja, räum du doch den Tisch ab. Naja, was in der Situation für den Mann total unhöflich halt war. Aber meine Tante hat es halt echt hingekriegt, dass sein Sohn dann am Ende den Tisch abgeräumt hat. Das fand ich schon ziemlich cool so.
Ich finde das mega gut. ist das auch so etwas, was du häufig beobachtest, dass beispielsweise der so Geschlechterungerechtigkeiten oder Geschlechterungleichheit oder Frauenhass, dass man das so vermehrt auf Migranten abwälzt, aber sich weigert, die deutsche Mehrheitsgesellschaft da auch mal in die Pflicht zu nehmen?
Ja, also ich habe ja immer das Gefühl, alles Schlechte ist importiertmäßig, so wird das ja immer dargestellt. Und wenn ich mir aber auch so angucke, also ich kann da wieder auf die deutschen Familien zurückgreifen, in denen ich halt gearbeitet habe, auch da war halt Sexismus ein großes Problem. Mhm. Weißt du, wie viele deutsche Familien ich erlebt habe, wo am Ende, wenn es um Erbschaft ging, die Jungs deutlich mehr geerbt haben als die Frauen? Also darüber wurde halt nicht so geredet, ne? Mhm. Und dann das Ganze auf Migranten so zu projizieren, ist halt so eine Sache, die ist so ein bisschen unglaubwürdig, aber gleichzeitig ist mir halt auch nochmal so wichtig zu erwähnen, ich habe ja auch 5 Jahre lang im Gefängnis gearbeitet und auch gerade mit Jungs zu patriarchalen Rollenbildern, dass wir gerade halt so unter Jungs und Männern andere und neue Formen von Männlichkeit halt brauchen. Also ich habe es immer wieder, dass ich Jungs im Gefängnis hatte und auch ab und an noch habe, die halt sagen so, ja, aber wenn ich so und so nicht bin, dann werde ich ja total verweichlicht dargestellt, dann kriege ich einen aufs Maul. Also diese Angst davor, anders zu sein, die verhindert tatsächlich das Anderssein. Und da ist es halt total wichtig, gerade jungen Männern einfach auch Mut beizubringen, dass halt der Wandel bei einem selber halt beginnt. Und ich finde es total wichtig, gerade so im Kontext, also auch in der eigenen Familie. Also mir war immer wichtig, eine gute Beziehung zu meiner Schwester zu haben, dass meine Schwester vor mir keine Geheimnisse hat, dass sie sich vor mir nicht fürchten muss, weil ich da so viele Sachen halt eben auch aus dem Stadtteil immer wieder beobachtet habe und gemerkt habe, boah, so will ich das nicht mit mir und meiner Schwester haben. Das ist kein guter Weg so. Und die Früchte dieser Beziehung, die trage ich halt total auch heute, ne? Also wenn ich selber auch irgendwie, wenn es mir scheiße geht, wenn ich Probleme habe, meine Schwester ist meistens die erste Adresse und andersrum ist es genauso. Hm. Und da finde ich das halt irgendwie total wichtig, dass wir halt auch solche Geschichten erzählen und auch junge Männer und Jungs dazu motivieren, halt eben auch solche Wege zu gehen. So. Hm.
Du interessierst dich für Biografieforschung. Was ist das denn und warum?
Also Biografiearbeit ist so eine Sache, die für mich sehr wichtig war, weil ich im Kontext von Rassismus und Antisemitismus immer gemerkt habe, Leute zeigen sehr schnell mit dem Finger auf andere und reden nicht darüber, welche Vorurteile sie haben, von wem sie diese Vorurteile gelernt haben, wie sie in ihrer Biografie damit umgegangen sind. Und ich finde halt die Verortung in der eigenen Biografie so wichtig, weil ich möchte erstmal meine eigenen Einstellungen verändern, bevor ich mir das große Ganze halt anschaue. Und in der Biografiearbeit passieren halt Dinge, wo wir selber merken, dass das keine abstrakten Begriffe sind, sondern dass diese Themen unser Leben beeinflusst haben. Hm. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich habe in meiner türkischen Familie, als wir mal in der Türkei zu Besuch waren, waren wir bei einer Familie zu Besuch, die hatten so Bilder von Männern im Militär und so. Und dann hat mir so ein älterer Onkel halt erzählt, so, ja, das ist so Offizier so und so. Und hat halt so richtige Heldenverehrung. Und war irgendwie 8 Jahre alt. Ich fand das voll krass. Ich so, wow, was? So stark war der Mann gewesen und so. Gehe dann aber zu meiner kurdischen Familie. Ich erzähle völlig begeistert von diesen Helden. Und die Älteren sagen, ey, pass mal auf, das sind keine Helden, das sind Verbrecher, die haben unsere Leute ermordet. So, und das war dann so eine Situation, wo ich in meiner Biografie gemerkt habe, so, boah, irgendwie total krass, wie nah das an mir dran ist. Ne? Und ich glaube, dass genau dieser Wandel in dieser Keimzelle da halt passieren muss, weil ich halt auch davon überzeugt bin, dass gerade so die Familie ist halt und die eigene Biografie ist eigentlich so die Keimzelle des Patriarchats so. Und da können wir sehr, sehr vieles halt verändern. So, ich meine, auch wenn wir vielleicht Angst haben und uns nicht trauen, aber zumindest für uns selber, auch wenn ich vielleicht meine Familie nicht ändern kann, aber ich selber, ich kann mich definitiv ändern. So. Hm.
Du wurdest neulich in der Frankfurter Rundschau zitiert mit den Worten, mir sind die Ängste von AfD-Wählern völlig egal. Und hast darauf hingewiesen, dass die Ängste von Antifaschistinnen oder von Menschen mit Migrationsgeschichte irgendwie nie Aufmerksamkeit bekommen. Ja, also besorgte Bürger sind nicht diejenigen, die Angst haben, bestimmte Gegenden in, ja, ich sage jetzt mal Ostdeutschland oder auch woanders zu betreten, weil sie Angst haben, dass da No-Go-Areas sind und sie von irgendwelchen Faschos auf die Mütze bekommen, sondern besorgte Bürger sind immer diejenigen, die bei Pegida mitlaufen, ne? Oder Merkel muss weg, den muss oder so. Und die Frage, die sich stellt, ist ja, machen es die Linken falsch, wenn sie das nicht genauso inszenieren oder machen sie es eigentlich richtig und fliegen damit einfach nur jedes Mal auf die Nase?
Ich glaube eher, mir ging es eher darum, Medien zu kritisieren. Weißt du, am Anfang des Jahres kommen Deportationspläne raus und dann kommt bei Maischberger und bei den ganzen anderen Sendungen, bei den anderen Talkshows eine Sendung zu der Frage, ist die AfD eine rechtsextreme Partei? Wo ich mir so denke, Leute, Faschos planen Fascho-Dinge und ihr fragt euch, ob das Faschos sind oder sind sie vielleicht doch links. Also so, das sind so Sachen, da gehe ich total an die Decke und es geht ja immer wieder darum, oh, wie kann man die AfD-Wähler erreichen? Und ich mir denke, ey, es gibt hier so viele Menschen, die gerade von der AfD attackiert werden, deren Sicherheit und Existenz die ganze Zeit verhandelt wird. Was ist denn mit deren Ängsten? Was ist denn in meinem migrantischen Freundeskreis, wenn wir alle einen Plan B in der Tasche haben, wenn wir auf gepackten Koffern sind und wenn wir uns überlegen, was machen wir eigentlich, wenn wir die nächsten Jahre nicht in Deutschland verbringen, sondern wo können wir hingehen? Haben wir Kontakte im Ausland, die wir irgendwie aktivieren können? Was machen wir, wenn dieses Land wieder mal Bock hat, seine Geschichte zu wiederholen? Also das ist halt echt so eine Sache, wo ich total sauer werde und mir denke, warum kommt sowas nicht bei Karin Miosga? Warum kommt sowas nicht bei Maybrit Illner, die Ängste der Menschen, die von Antisemitismus betroffen sind, von Homophobie betroffen sind, von Rassismus betroffen sind? Warum sitzen diese Menschen nicht in diesen Talkshows und kriegen eine Bühne dafür? Stattdessen siehst du da Tino Chrupalla in seinen schlechten Anzügen und Outfits, wie der sich da einen abstammelt und eine Lüge nach der nächsten halt erzählt. Und er wandert von einer Talkshow in die nächste. Also das sind echt so Sachen, da will ich mir den Kopf gegen die Wand schlagen, ehrlich. Also das sind so, ne, es macht mich einfach total sauer. Und deswegen habe ich halt auch echt einfach so die Einstellung, die Ängste der Menschen, die erstens in der AfD sind oder diese faschistische Partei wählen, die sind mir völlig egal. Mir ist wichtig, weil die Mehrheit in diesem Land hat keinen Bock auf diese Partei. Mir sind die Ängste der Mehrheit total wichtig und ich möchte, dass sie abgebildet werden und dass über sie auch gesprochen wird.
Du sprichst ja über alles das mit deinen Kollegen Abdul Shahin und Aylin Çelik und ihr macht den Podcast Brennpunkt.
Genau.
Was macht ihr da? Brennpunkt kenne ich entweder aus der ARD, wenn wieder irgendeine Katastrophe passiert ist, oder von Schulen, diesen Brennpunktschulen.
Ja, also wir machen quasi einmal die Woche, behandeln wir alle heißen Brennpunktthemen. Mhm. Es ist ein Podcast, der so quasi so von der Hood für die Hood und Friends gedacht ist, wo wir auf satirische Weise, polemische Weise, sehr analytische Weise über all das sprechen, worüber immer gesprochen wird in Bezug auf Brennpunkt. Und wir versuchen, das Ding umzudrehen, indem wir immer wieder sagen, ja, ne, so Stadtteile wie Neukölln und Marxloh werden als Brennpunkte angesehen, aber die reichen Siedlungen, wo die Leute keinen Kontakt zum Rest der Welt haben, die wird komischerweise nicht als Brennpunkt gesehen. Also solche Fragen stellen wir uns da und wir gehen halt eben auf all die Themen auch ein, die rund um das Thema Migration eine große Rolle spielen. Und uns ist wichtig, und da ist auch unser neuer Kollege Malte Küppers mit am Start, dass wir da einfach verschiedene Perspektiven mit an den Tisch holen und ja, die Hut mal so ein bisschen zum Brennen bringen, auf jeden Fall.
Auch mal Nicht-Migrant.
Das ist bei uns nicht das Kernthema. Bei uns geht's eher darum, selber in so einer Gegend aufgewachsen zu sein. Mhm. Ja, und ich habe halt sehr, sehr viele deutsche Friends auch, die kennen zwar keinen Rassismus, aber die kennen es halt, arm zu sein. Ne, also die kennen das, einmal die Woche Fleisch auf dem Tisch ist und man sich da drauf stürzt mit der ganzen Familie. Ne, oder die kennen das, irgendwie auf Klassenfahrten nicht dabei sein zu können, weil man irgendwie kein Geld in der Tasche hat und sich total schämt, irgendwie um nach Hilfe zu fragen. Also das ist halt eher so das verbindende Element. Hm.
Du hast vor ein paar Wochen das erste Mal den Late Night Real Talk der Münchner Kammerspiele moderiert. Wie ging's dir da? Was hast du da gemacht?
Aber weißt du, wie es mir ging? Es ging mir wie 2008, als ich meine Abi-Prüfung geschrieben habe. Also das ist das erste Mal, dass ich so ein großes Format in einem Theaterhaushalt habe. Ja. Ich war furchtbar aufgeregt. Also ich habe mir da wirklich, ich konnte tagelang vorher nicht pennen. Es war eine super, super geile Herausforderung. Ich hatte zwei tolle Gäste mit dabei, Christel Sittenauer und Alaissa. Wir haben über München, Maß und Männlichkeit geredet. Und es ist ein Format, was auf der einen Seite natürlich Polit-Talk irgendwie zum Ansatz hat, aber auch viel Unterhaltung. Und dass wir über diese Themen, die die Gesellschaft bewegen, also wo gerne mal so ein Mantel draufgeworfen wird, wo man gerne darüber schweigt, dass wir mal diesen Mantel ein bisschen lüften und versuchen, uns spielerisch an Tabuthemen ranzuwagen.
Richtig gut. Was steht in den kommenden Jahren noch an? Machst du noch andere Projekte, Podcasts? Gibt es irgendwas, was du schon verraten kannst?
Weißt du, was ansteht? Nächstes Jahr mit meinen Jungs Ironman zu laufen in Duisburg.
Nein!
Ja, also das ist gerade so der Hauptfokus, weil ich habe mich die letzten Jahre, was Ernährung und Bewegung angeht, echt, das war eine Katastrophe so. Und ich bin jetzt echt dabei, mir so langsam sportliche Strukturen und Ernährungsstrukturen aufzubauen. Ich habe schon echt ordentlich abgenommen so. Merke auch irgendwie im Kopf, dass irgendwie so ganz viel Ballast so abfällt. Und ja, eigentlich steht nächstes Jahr im Zeichen so des Sports. Und arbeitsmäßig werde ich mal gucken, dass ich mich mal langsam an so ein zweites Buch ranmache, weil Leute mich auch schon die ganze Zeit fragen. Also am liebsten genau diese beiden Sachen, also neben dem Format in den Münchner Kammerspielen, setze ich mich an mein Buch und werde gucken, dass ich sportlich in meine alte Zeit, wo ich mit 18 geboxt habe, dass ich da mal wieder ein bisschen rankommen soll.
Ja, ich wünsche es dir. Das ist, glaube ich, wenn man älter wird, ein Thema, um das man sich kümmern muss. Voll. Der eigene Körper, die eigene Gesundheit. Ja. Wir sind jetzt so langsam am Ende dieser Folge. Wir geben zum Abschluss immer die Möglichkeit, Initiativen, Projekte, Menschen, Musikerinnen, Autorinnen oder was auch immer dir sonst Cooles in den Kopf kommt, vorzustellen. Das ist die Werbeanzeige sozusagen. Du kriegst kostenlos Werbezeit geschenkt. Du kannst für dich, für jemand anders, kannst du ein bisschen Werbung machen. Und genau, danach machen wir mal ein bisschen Geschäftsschluss.
Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
Ja, ich habe es ja gerade schon erwähnt mit den Münchner Kammerspielen, dass ich da eine tolle Gästin hatte, die Rapperin Alaissa, die wirklich richtig geilen Rap macht. Es ist von emotional rührend, bewegend bis hin zu sehr selbstbewusst, sehr empowernd, feiere ich total. Also richtig, richtig geile Mucke. Und tatsächlich das neue Programm von meinem Kollegen Abdul Shahin. Achte jetzt, die Solo-Show. Es gibt zwar noch wenige Karten, die Tour ist fast ausverkauft, aber das ist ein tolles Programm, wo über sehr viele Dinge gelacht wird, über die man eigentlich gar nicht so lachen möchte. Eine sehr, sehr geile Energie auf der Bühne, richtig geile Stories aus dem Duisburger Norden, von Besuchen bei Politikern bis hin zu Schlägereien auf der Straße, ist wirklich alles abgedeckt so. Und das sind die zwei Künstlerinnen und Künstler, die ich im Moment wirklich total krass feiere.
Vielen Dank, Burak. Schön, dass du da warst. Das war ja eine Stunde, die wirklich wie im Flug vergangen ist. Ich kann noch einmal wiederholen, dass, wie sehr ich mich freue, wenn Leute aus Nordrhein-Westfalen zu Gast sind. Wir freuen uns, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns abonniert, wenn ihr uns auf Instagram folgt oder wo auch immer Veto Magazin bei euch auftaucht. Geht auf veto-mag.de. Schaut auf neue Folgen, Beiträge und nochmal vielen Dank, Burak, dass du da warst. Ich wünsche dir alles
Gute. Danke dir für die Einladung, das war richtig cool.
Drücke die Daumen für alles Weitere und ich sag mal, bis dahin. Zum nächsten Mal. Bis dann.
Hey, bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast. Alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin folgt uns auf Instagram und TikTok.